Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer Podcast vom Telestammtisch.
Und damit auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen bei unserer zweiten Ausgabe von Die Oma wird nett geschubst, unser Eberhofer Podcast hier beim Telestammtisch. Und wie beim ersten Mal auch hat sich unsere Zusammenstellung nicht geändert. Mit mir an meiner Seite sind die Katharina. Hallo Katharina.
Hallo.
Und die Theresia.
Hallo.
Ihr Lieben, der zweite Eberhofer Film mit der Kartoffelknödel steht heute an, nachdem wir ja schon den ersten, wie ich finde, kongenial besprochen haben. Bevor wir uns jetzt aber um den zweiten Teil kümmern, eine Sache, die hier einfach erwähnt werden muss und nur damit ihr da draußen wisst, dass es hier ein Herzensprojekt ist. Die Theresia ist todkrank und trotzdem hat sie sich fürs Mikrofon gezerrt und dafür, liebe Theresia, wollen wir ihr Danke sagen.
Danke,
unsere Fans
Theresia
da draußen, aber auch genau die Katharina und ich, vielen lieben Dank.
Ich tue alles für dieses Herzensprojekt, also ich schleppe mich auch hierhin mit bei 40 Grad Hitze mit Wärmflaschen, ist alles drin.
Und was wir vielleicht auch kurz erwähnen können, du und ich, liebe Theresia, wir konnten schon den neuen Re-Ragu-Film sehen. Was heißt der neue? Ist der erste? Ist nur der neue Eberhofer-Film. Aktuell dürfen wir noch nichts darüber sagen, aber weil dieser Podcast erst erscheinen wird, wenn der Film in den Kinos läuft, könnten wir rein theoretisch jetzt schon mal sagen, ob er uns gefallen hat oder nicht. Wollen wir das jetzt schon machen oder sagst du nein? Das bleibt ein Geheimnis. Das ist, dass du jetzt auswählen.
Können wir gern machen. Ich weiß nicht, was jetzt früher rauskommt. Der Podcast oder unser Re-Ragu-Rendezvous-Podcast?
Stimmt auch wieder. Also, pass auf, ich stelle mal vorweg und sage, Re-Ragu-Rendezvous ist wirklich wieder ganz, ganz toll. Und ich habe ihn erst einmal gesehen, deswegen möchte ich da jetzt kein finales Urteil zu fällen, wo er jetzt in meiner Eberhofer Top 10, nenne ich es mal, steht. Aber er steht aktuell schon sehr weit oben bei mir.
Ich höre die ganze Zeit nur mi. Hat ihr den noch nicht gesehen?
Ja, also ich kann jetzt allein schon sagen, es ist auch nur so viel, dass er mir zumindest wieder besser gefallen hat als Google Luftgeschwader, aber eine nochmalige Sichtung schadet nicht.
Na, bin ich voll bei dir. Gut, dann hätten wir das auch geklärt und können jetzt zu unserem Haupterk kommen, Winterkartoffelknödel. Und wir haben mal wieder die liebe Anna gebeten, uns die offizielle Handlungsbeschreibung vorzulesen. Und das wird sie jetzt tun und wir sagen schon einmal Dankeschön, liebe Anna.
Winterkartoffelknödel. Diesmal hat's der Eberhofer Franz Klär mit einer ganzen Serie bizarrster Todesfälle um die Familie Neihofer zum Dor. Während Olli, besonders aber der Vorgesetzte vom Franz, der Moracek, an einen Zufall glauben, heften sich der Franz und der Rudi an die Fersen der femme fatale Mercedes und ihrem Geschmusi am Klaus Mendel. Die Reise führt's bis auf Teneriffa, wo der Franz und der Rudi in einem Romantikhotel als ein Paar landen. Wieder einmal ist ein ordentlicher Stress für den Eberhofer. Vor allem, weil die hauptverdächtige Mercedes ihm einen ordentlichen Kopf umdreht hat.
Ja, und jetzt wissen wir auch, was es geht in Winterkartoffelknödel. Das Jahr, und jetzt bist du gefragt, Theresia, ist eigentlich der erste Roman, ne? Ist der zweite Film, aber der erste Roman von Rita Falk.
Genau, sie haben die ersten beiden heute, ich weiß nicht wieso, sie haben sie halt verdreht, also andersherum gefilmt. Und ja, Winterkartoffelknödel ist eigentlich das erste Buch. Deswegen passieren auch ein paar Sachen, die im Buch drin sind, nicht mehr im Film, weil es keinen Sinn mehr machen würde.
Mega.
Also hast du da vielleicht ein Beispiel?
Ich verstehe, warum sie das umdreht haben. Es ist wirklich nicht so, als ob jetzt Winterkartoffelknödel, der Dampfnudelblues, ob das...
Ich verstehe es auch nicht, vielleicht war es irgendwie leichter, da ein Drehbuch zu schreiben. Ich habe keine Ahnung, was sie zum Beispiel geändert haben, ist, im ersten Teil hat halt der Bruder, der Leopold, noch nicht diese thailändische Frau, die hat er wirklich erst im zweiten Buch und somit auch erst eben bei Dampfnudelblues. Und im Winterkartoffelknödel hat er eben noch eine andere Freundin, irgendwo aus Osteuropa. Und die kann natürlich jetzt halt in dem zweiten Film nicht vorkommen, wenn man halt im ersten Film schon die Familie aus Thailand hat.
Also die kommt dann gar nicht vor den Filmen eigentlich, oder?
Ja, die siehst du im Film nie, ne?
Hm. Okay. Naja. Ja, gut. Ich würde gerne, bevor wir uns jetzt um den eigentlichen Kriminalfall drehen, eine Sache mit euch besprechen. Und zwar eine Sache, die uns vermutlich in den nächsten Eberhofer-Filmen auch noch begegnen wird. Die mir jetzt aber wieder aufgefallen ist nach der Sichtung von Bitterkartoffelknödel. Und zwar, die Reihe versteht es einfach, wie man einen Film anfangen muss.
Ja.
Nämlich mit einem Knalleffekt. Ich glaube, in der TikTok-Sprache heißt das Attention Grabbing.
Ja.
Denn, liebe Katharina, was sehen wir denn in den ersten, ja, ich sag mal gut 30 Sekunden, was passiert da?
Also, fang schon mal damit an, dass der Eberhofer völlig genervt Kinder über die Straße schickt, weil er irgendwie Schulnote spielen muss, weil sie wahrscheinlich über den Bürgermeister oder so, weiß ich nicht eingeschleppt hat oder irgendwas verhaut hat. Und die Straße, die langen Autos, der Stau einfach bis was in die Nachbarortschaft zurückreicht. Weil er halt alle Autos einfach auffällt und wenn die Kinder noch, weiß nicht, 500 Meter weg sind, halt er alle Autos auf und wartet, bis die Kinder über den Zebrastreifen sind, damit er wahrscheinlich ja nie wieder Schulnote spielen muss. Und dann Cut zu diesem Stau halt irgendwo auf der Landstraße und ein einziges Haus auf dieser ganzen Landstraße, links und rechts nur Förder und sonst gar nichts. Und ein Mann geht aus dem Haus raus, geht auf die Straße, wo gerade eine Lücke ist zwischen den Autos und bam, fällt ein Container von oben auf ihn runter. Und das ist der Anfang dieses Films.
Ja, und das ist wirklich ein Anfang, den vergisst man nicht. Der kommt wirklich sehr, sehr plötzlich. Es ist sehr amüsant. Und ich glaube, es ist auch, glaube ich, der Anfang von allen bisherigen Eberhofer Filmen, der mir zumindest am meisten im Gedächtnis geblieben ist.
Ich finde das Stirb du Sau im Ersten, ja, finde ich auch sehr gut.
Ja, aber sie schaffen das, wie gesagt, in jedem Teil wirklich sehr gut, diesen Anfang zu machen. Also es passiert, am Anfang hast du immer so eine Kleinigkeit, die dich neugierig macht und wie gesagt, Container, der quasi aus dem Nichts auf den Typen drauf fällt,
ja,
ist schon
Stau,
was.
Halt, du fragst mich halt auch einfach schon, wo kommt denn bitte schön das Ding her, aber nachher sieht man halt dann, wenn du das Bild größer siehst, dass da durchaus noch ein Kran mit dabei hängt, der halt den Container nicht mehr halten konnte. Und was ich halt eben auch sehr witzig finde, ist, also auf dem Container steht der Krawall. So quasi das ist die Firma Krawall oder so, weil quasi heißt ein Kran Wallner. Also wer sich das auch immer ausgedacht hat, auch hier Lob Hut dafür.
Ab. Ja, definitiv. Das finde ich auch ein sehr lustiges Wortspiel.
Ich würde, glaube ich, darauf tippen, dass es vielleicht auch in der Romanvorlage so ist. Das weiß ich jetzt nicht, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr amüsant. Und mit diesem abstürzenden Container kommen wir zu unserer, ich würde sagen, ersten Rubrik, nämlich Tatort Niederkaltenkirchen.
Tatort Niederkaltenkirchen.
Der Film beginnt, wie der Vorgänger auch, gleich mit einem Verbrechen. Nur dieses Mal ist es kein Graffiti, sondern wirklich ein Mann, der unter einem Container vergraben wird, quasi wortwörtlich platt gemacht wird. Und es ist ja, wir erfahren es ja später, nicht das erste Opfer, was es gab und auch nicht das erste, was es geben wird. Wir haben es ja hier im Groben gesagt mit einer, wie soll ich sagen, Familientragödie zu tun.
Oder? Ja, es stimmt. Also diese eine Familie, die hat Schicksalsschläge noch und nöcher. Also ich glaube, der Vater war der Erste, der quasi beim Unfall stirbt. Also er ist halt irgendwie Handwerker und wollte irgendwie einen Ofen anschließen und stirbt halt durch einen Stromschlag.
Genau, dann stirbt der Sohn eben durch den Container und die Mutter wird dann, hängt sich am Baum oder wird erhängt am Baum gefunden.
Die war halt eh schon depressiv, nachdem er hochgestorben ist und so quasi, jetzt dann auch noch der Sohn und jetzt war halt die einfach nicht mehr so lebensfroh.
Und hier eine Sache, die ich absolut amüsant finde. Bei einem ernsthaften Krimi würde mich das echt stören, aber bei einer Kriminalkomödie wie jetzt hier bei Eberhofer passt das wunderbar. Aber der Moracek, der Dienststellenleiter vom Eberhofer, der ist ja wirklich so, das war ein Zufall, das kann schon mal passieren. Ja. Wo ich mir sage, ja klar, also der erste Unfall da mit dem Herd, ne, einfach sich für den Elektriker gehalten und die falschen Anschlüsse gesetzt, zack, bumm, tot, okay. Das mit dem Container ist auch so eine Sache, okay, seltsam. Aber wenn dann innerhalb von 3 Tagen der nächste dann stirbt, ja, aufgehangen irgendwo, dann würde ich mir auch schon die Frage stellen, so ist so ganz koscher, kommt mir das nicht vor.
Ja, ja, es ist halt, der Mordertyp will einfach keine Mehrarbeit haben, wenn es wirklich das alles Verbrechen war, dann müsste ja vielleicht irgendwas hackeln. Und das wäre ja eine Tragödie an sich schon mal. Und ja, aber ich finde auch so, auch mit was für einer Bestimmtheit, das sitzt und sagt so, ja nö, also dass da jetzt innerhalb von einer Woche 3 Leute aus irgendeiner Familie gestorben sind und da sehr merkwürdigen Umständen, das ist ganz normal, das passiert bei uns anscheinend öfters oder keine Ahnung.
Ja, also ich würde gar nicht so sehr sagen, dass der Eberhofer, also der Franz Eberhofer, ein kriminalistisches Genie ist. Aber im Gegensatz zu Moracek hat der halt in dem Film ja fast schon Lust, diese Mordfälle aufzuklären.
Oder zumindest irgendwas an Moral, diese Fälle aufzuklären. Ja. Was auch immer es ist, auf jeden Fall setzt der sich dafür ein, oder ermittelt auf eigene Faust dann, wie auch im ersten eigentlich schon, dass diese Mordfälle aufgeklärt werden. Und wenn es an Moracek gehen würde, würden die wahrscheinlich einfach bei den Akten landen und
ja, drüber geredet werden. Es gilt ja immer noch am Anfang da immer als Unfälle, weil wo ich halt dem auf die Spur gehe, weil er halt sagt, naja, also eben 3 solche Unfälle in der gleichen Familie ist halt schon verdächtig. Ja. Und da will ich halt einfach ein bisschen mehr ermitteln. Aber er ist halt der Einzige, weil alle anderen sagen, naja, waren halt einfach Unfälle und dass sich jetzt so die Mutter hängt, nachdem halt da schon 2 gestorben sind, wen wundert es so in der Art?
Auch kein Wunder, ja, genau.
Ja. Wobei man auch sagen muss, also ich finde auch diese Kriminalgeschichte ist sehr rudimentär, denn es passiert relativ das, was wir schon in anderen Geschichten ähnlicher Art erfahren. Es gibt dann noch einen Überlebenden in der Familie, der plötzlich zu Geld gekommen ist und damit im Ford Mustang umherfährt. Und dann gibt es eine Truppe, die jetzt endlich auch bei Eberhofer Einzug erhält, nämlich die Truppe der Femme Fatale. Oh. Und die heißt hier nicht einfach nur Chantal oder Pierrette, nein, sie heißt Mercedes Deschamps Sonnleiter. Ja. Sonnleitner, Gott.
Sonnleitner.
Also die Mercedes. Ja.
Oder wie der Anders so schön sagt, der Ferrari.
Der Ferrari. Gespielt von Janetta Hein, die ich zuletzt gesehen habe in der recht sehenswerten Prime-Serie Luden. Und die taucht hier dann in Niederkaltenkirchen auf und verdreht den Männern gehörig den Kopf. Ich muss sagen, egal ob bei der Erst-, Zweit- oder Drittsichtung, das macht schon irgendwie Spaß, aber auch hier, finde ich, ist die kriminale Handlung halt wirklich alles andere als, sage ich mal, kreativ, als wirklich überraschend. Ich finde, dass diese Handlung auch in relativen Bahnen verläuft, wo sie, um es ganz böse zu sagen, sehr vorhersehbar ist.
Ja,
aber wir haben ja schon im letzten Cast herausgefunden, wir gucken diese Filme ja nicht für die Kriminalität.
Ja, ich meine, da kommt halt das ist gerne so im Dorf, so, da kommt so eine Zuzogene daher, die irgendein altes Anwesen draußen am Stadtrand geerbt hat, was alles auch schon irgendwie nach Friedhof ausschaut dort. Und auf einmal sterben halt irgendwie 3 Leute. Und natürlich denkt sich dort im Dorf keiner was davon, weil die ist ja so lieb und die ist ja so nett und die ist ja so schön. Aber man als Zuschauerin, Zuschauer sitzt davor und denkt sich so, wie offensichtlich wolltest du es noch machen?
Ja, und die schmeißt sich ja also mit voller Wucht quasi an die Polizei hin, also an Eberhofer. Und der fällt halt in dem Fall, also so schlau wie er an manchen Sachen ist als Ermittler, also da ist er halt einfach blind.
Ja gut, aber ich meine, sie verdrehen ja auch gehörig den Kopf. Also da gibt es ja auch dann auch großes Liebesdrama mit der Susi. Und dann findet er da Zuflucht bei ihr und lässt sich da dann doch einigermaßen mal Fingerwickel von ihr, zumindest am Anfang.
Ja. Ja, durchaus. Also das ist halt, wie gesagt, alles sehr, sehr klassisch. Aber also ich habe so das Gefühl, dass diese Figur halt so mit reingeführt wird, um halt einfach ein bisschen mehr, noch mehr Pep in die Handlung zu bringen, damit wir noch neue Verdächtige haben. Aber ich finde halt, sie schaffen es nicht, dass ich als Zuschauer das Gefühl habe, dass ich jetzt gerade im Dunkeln tappe. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht weiß, was hier gerade Phase ist. Natürlich kommt dann am Ende noch raus, wer der oder die Täter sind. Aber auch diese Auflösung ist halt ähnlich wie bei Dampfnudelblues so, wo ich denke so, ja, ist halt
Und das gleiche schon über Dampfnudelblues. Dampfnudelblues hast du halt auf einmal diesen Schlüsselhaber da, der die Tür aufsperrt und denkst, es ist okay. Warum führst du das ein? Deswegen führst du das ein, jetzt hast du halt sie da und du weißt ganz genau, warum sie einführen.
Ja, und man muss ja sagen, ich meine, sie ermitteln da wieder beide droh. Also der Franz und natürlich sein Best Buddy, der Rudi. Aber wer bringt den ganzen Fall ins Rollen oder wer gibt den entscheidenden Tipp? Die Oma.
Ja, die Oma, zu der wir gleich noch kommen, aber was wir schon mal sagen können, wir haben eine neue Oma, nämlich wir haben das erste Mal Nancy Fuchs in der Rolle der Oma, die diese Rolle dann auch jetzt bis Reragu Rendezvous auch weiterhin spielt. Ich weiß gerade auch nicht, warum es zu diesem Rollenwechsel kam, ich muss aber sagen, nichts gegen die Vorgängerdarstellerin, aber die Nancy Fuchs ist irgendwie, die wirkt irgendwie mehr Oma.
Ja, die erinnert mich auch mehr an meine Oma, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ja, und sie ist ja irgendwie, man ist jetzt irgendwie schon gewohnt halt nach den ganzen Filmen. Und deswegen, nachdem die andere nur einen Film hatte, wenn ich an die Eberhofer-Oma denke, denke ich auch an sie. Ja.
Ja, das ist wohl wahr. Ansonsten nochmal zum Kriminalfall an sich. Ist, glaube ich, das erste Mal, und es kommt auch gar nicht so häufig vor in der Reihe, dass wir Niederkaltenkirchen verlassen. Und ich meine jetzt nicht, dass wir mal nach München fahren oder Landshut oder so. Nein, stimmt, wir gehen in die Sonne.
Oh.
Und das hat mich wirklich ein bisschen, also jedes Mal, wenn ich ihn gucke, überrascht es mich, denn da dachte ich mir immer, okay, der ist der zweite Teil, der war schon relativ erfolgreich, kam auch in die Kinos und der sieht auch ein bisschen besser und schöner aus als der Vorgänger. Aber dass sie gleich im zweiten Teil so für einige Zeit Niederkaltenkirchen verlassen, um nach Teneriffa zu gehen, hat mich dann, also das überrascht mich.
Ich liebe ja alles daran. Also sie kommen irgendwie drauf, dass eben diese Mercedes mit ihrem Architekt und Anführungszeichen, der eigentlich da irgendein Lieferant ist. Der
Snowfrost-Fahrer.
Genau, der Snowfrost-Fahrer, dass die den...
Worauf das
den,
für eine Parodie sein könnte, ich weiß nicht.
Dass die den überlebenden Sohn von der Familie halt um 450.000 Euro betrogen haben mit ihrer Immobilienfirma und dass die mittlerweile eben in Wuffling sind.
Teneriffa
genau, gemeldet ist. Und natürlich hat der Rudi zufälligerweise mit seiner Freundin einen Urlaub in irgendeinem Luxusresort dort gebucht und macht natürlich, wie passend, kurz davor mit seiner Freundin Schluss.
Ja, nicht so
oder
ganz.
Sie mit aber ihm?
Ja, sie mit
ihm. Ja.
Man muss dazu sagen, sie ist nicht seine Freundin. Also der Rudi ist ein Detektiv. Und er wurde beauftragt quasi von einem Typen, dass der dem seine Frau überwacht, weil er meint, dass die fremd geht. Und was macht der Rudi? Das macht er dann ja auch. Aber er fängt dann mit der Verdächtigen halt eine Affäre an.
Genau,
und
genau, ja.
Und dann macht sie wieder mit ihrem Schluss, weil der Moritz anscheinend ein bisschen eifersüchtig ist und wieder um sie kämpft und deswegen geht es wieder zu ihrem Mann. Und deswegen ist er da das Romantik-Hotel, dieses Romantik-Suite, hat er jetzt für sich und für den Franz.
Genau, und dann will er der Rudi dann Ewald überzeugen, wieder mit ihm mitzufliegen und Ewald hat gar keinen Bock, aber macht es im Endeffekt doch und ich liebe es dann, wie sie in diesem Hotel sind und der Rudi das in allen Zügen genießt und der Eberhofer immer mit langem Jeepshemd und langer Hose dort herumrennt bei gefühlten wahrscheinlich 45 Grad oder so und das alles so richtig, richtig abfuckt und das, ich meine, ich mag dieses, das ist ein sehr schöner Kontrast dort und wird ihn auch beim Essen dann sitzen lässt und alles. Es ist herrlich. Ich liebe diese ganze Urlaubsszene, finde ich einfach nur genial.
Ja. Das Finale ist dann aber wieder in Niederkaltenkirchen, nämlich wir haben dann in dem Laufe der Handlung erfahren, dass die Mercedes gar nicht Mercedes heißt, sondern Alexandra und sie dann den Eberhofer in eine verlassene Kirche.
Aber das ist doch auch in der Nähe, oder? Genau, er erfährt ja vorher noch von der richtigen Sonnleitner, dass die gar keine Tochter hat. Und dann ist halt sie schon verschwunden und dann kommt raus, dass halt diese Immobilienfirma den Sitz in Teneriffa hat und dann fahren sie nach Teneriffa und da locken sie ihn dann irgendwie so außerhalb in die Falle.
Genau, und das ist auch ein Motiv, was ich glaube, wir in relativ vielen Eberhofer-Filmen haben, dass am Ende Eberhofer meistens mit Rudi zusammen halt also festgehalten werden von den Bösen, die dann diese Zeit auch nutzen, um diesen obligatorischen Monolog zu halten, wegen, ja, unser Masterplan war eigentlich das und das.
Dem hat sich auch schon James Bond und alle anderen Filme behelligt.
Das war jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint, denn es ist halt jedes Mal auch immer sehr unterhaltsam, weil auch hier ist es so der Fall, dass ich auch das Gefühl hatte, dass der Eberhofer weiß halt schon, was abgegangen ist und der will das auch gar nicht hören. Ne? Der ist dann auch so nach dem Motto so, ja komm, mach hin, ich hab
genau.
Das finde ich eigentlich ganz erfrischend, aber wenn man mal darauf achtet und wir haben halt wie gesagt alle Filme bis auf den letzten jetzt mehr als einmal gesehen, ist es schon wirklich so, dass es meistens wirklich so endet, dass Rudi und Eberhofer dann irgendwie, ich sag mal, matt gesetzt werden von den oder den Tätern.
Ja.
und sich dann entweder rauskämpfen müssen oder halt eben, wie in diesem Falle, dass dann noch die Polizei dann kommt und ihnen zu Hilfe kommt.
Das stimmt, aber das ist ja auch so. Er kriegt alles erzählt und dann wird der Eberhofer mal in den Sessel gefesselt und die anderen glauben schon, sie sind halt irgendwie erfolgreich gewesen. Dann natürlich aus der Kirche raus und er steht doch der Rudi samt Polizei.
Ja. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass Winterkartoffelknödel unsere Überschrift Tatort Niederkaltenkirchen ist hier nicht ganz korrekt, denn wir müssten auch hinzufügen und Teneriffa.
Ja, stimmt, ja. Obwohl die Verbrechen ja eigentlich in Niederkaltenkirchen passieren und das Auffliegen bis in Teneriffa.
Ja, aber das, wie du weißt, Niederkaltenkirchen ist eine Weltstadt. Da werden die Verbrechen auch mal in Teneriffa geklärt. Ne? Ja. Was ist so eure Meinung zu dem Kriminalfall an sich so? Also, wir haben ja schon gesagt, das ist jetzt kein Qualitätskriminalfall, aber ich glaube, das kriegen wir auch nie serviert bei Eberhofer. Ich für meinen Teil muss sagen, ich hatte mit dem ersten Kriminalfall irgendwie schon ein bisschen mehr Spaß, weil er, glaube ich, einfach ein bisschen mehr mit den Figuren gemacht hat. Also zu den Nebenfiguren kommen wir gleich. Die werden hier auch ordentlich eingesetzt. Nur im ersten Teil hattest du einfach mehr Interaktion, dass die auch mit der Kriminalfall was zu tun hat.
Es ist halt ja, du hast halt doch quasi die ganze Familie, weil also es wird quasi die ganze Familie ist am Schluss nicht mehr da. Und es passiert halt alles ziemlich schnell, ohne dass du diese Familienmitglieder wirklich kennenlernst.
Ja, ich finde auch, also ich finde von beiden, die Anfänge sind so wie das Stärkste am Kriminalfall, der stirbt du Sau und wieder ist ein Container runterfällt. Das sind sehr, 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 sehr starke Anfänge. Und ansonsten, ob es jetzt um den Sexkiller von dem Direktor oder um den Immobilienbetrug geht, ist, wenn ich ehrlich bin, eigentlich ziemlich egal.
Dann lassen wir mal den Kriminalfall so ein bisschen hinter uns und kümmern uns mal um den Rudi und die ganz andere Bagage.
Der Rudi und der ganze andere Haufen.
Wir haben es schon gesagt, dieser Film bringt Eberhofer und Rudi noch ein bisschen mehr zusammen, nämlich nach Teneriffa. Aber der Rudi, wobei das sollte man noch kurz erwähnen, das fand ich interessant. Wir haben ja schon seine Freundin erwähnt, die er eigentlich beschatten sollte, mit der zusammengekommen ist. Und die wird ja gespielt von Monika Gruber, die wir ja nicht zum ersten Mal jetzt gesehen haben, denn sie spielt ja in nachfolgenden Filmen noch mit. Ich glaube aber eine andere Rolle, oder?
Also,
oder glaubt ihr, es ist dieselbe?
Nee, also ich glaube, also in dem Film spielt sie ja, also in dem Winterkartoffelknödel, das ist quasi ihr erster Auftritt. Und da spielt sie ja, würde ich jetzt mal schon behaupten, eine wohlhabende Person und irgendwie so quasi ein bisschen, also würde ich mir behaupten, es ist ein bisschen was Besseres. Und jetzt spielt sie ja eben bei Redagu Rendezvous wieder mit und da ist halt, ist ja halt quasi nur eine Verkäuferin in irgendeinem Tierbedarfsladen. Also das ist aus meiner Sicht wirklich nicht die gleiche Rolle.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch eigentlich komplett vergessen, dass sie mit der Kartoffelknödel mitspielt. Ich sehe es nur gerade auf der Wikipedia, wenn ich ehrlich bin. Okay, aber was ich wirklich verblüffend fand, ich dachte ja immer so rückschaumäßig, dass dieser, ich nenne es mal der Flötzinger-Hype, das Flötzinger-Fieber, so kann man es
Flötzinger-Fieber.
Ja, dass das erst so mit späteren Filmen sich so herauskristallisiert. Also zum Beispiel bei Google Gespada gibt es hier sogar ein ganzer Rap. Und ich war jetzt erstaunt, dass es jetzt im Winterkartoffelknödel bereits eine Flötzinger-Sequenz gibt, die sehr, sehr herausstechend ist, weil sie sich so ein bisschen, also es wirkt fast so ein bisschen wie ein Kurzfilm im Film. Denn der Flötzinger hat, sagen wir wie es ist, er hat so ein bisschen Liebeskummer, er ist alleine und da kommt natürlich die Mercedes, die Femme Fatale, gerade richtig. Und in Wolfis Wirtshaus gibt es dann einen, ja, ich würde sagen, vielleicht der Flötzinger-Moment, aller Flötzinger-Momente für mich. Denn zu dem wunderschönen Song Sexualverkehr vom großartigen Christian Steifen Daniel Christensen als Ignaz Flötzinger alles geben. Und ich habe diese Szene wieder sehr genossen. Ich hatte sie tatsächlich komplett woanders verortet, also mehr so in den Teilen 4, 5, 6 und nicht in Teil 2.
Ja, ich dachte auch,
dass es
später kommt. Ich war sehr überrascht, wie ich nochmal davor gesessen bin, dann war so, wait, das ist jetzt schon der zweite, ne?
Das ist das Schlimme, je öfter man die Filme sieht, desto mehr bringen wir es durcheinander.
Ja, aber wirklich, ich dachte wirklich so, also wenn es im dritten oder vierten passiert, wäre ich gesagt, ja, okay, sie haben jetzt gesehen, dass der Flötzinger halt besonders gut ankommt und sich auch gut eignet für diese, ich sag mal, kleinen ja, Comic-Relief-Momente, aber das im zweiten Teil schon war, ich war echt ein bisschen baff, muss ich sagen. Wirklich.
Ja, same. Aber das ist eine auch eine unvergessene Szene, wie sie dann in diesem Wirtshaus sitzen und der 14er anfängt, Sexualverkehr zu singen. Man sitzt davor und denkt sich so, habe ich gerade mit Ego seinem Vater was geraucht oder was sehe ich da? Ja.
Ja.
Und dann mit den Kostümen, alle anderen machen mit und machen dann so die Background-Sänger. Das ist halt so Playback quasi gesungen, aber es ist halt, es ist der Wahnsinn.
Wobei, was ich halt wirklich noch ein bisschen lustiger finde, ist so eine ganz kleine Szene, aber zuvor fällt der Flötzinger ja vom Stuhl.
Ja. Yeah.
Und ich finde das so geil, wenn er so nach und nach rutscht, aber er hält das Bier noch fest. Das sieht so toll aus, weil er so richtig so wusch, aber das Bier hält er fest.
In Bayern, hallo, du passt mal auf solche Sachen auf. Aber so eine Szene habe ich erst letztes auch in der Bar erlebt, da ist einer oben gefallen und das Bier hat aber noch gehalten. Das erste, was ein Freund macht, ist das Bier aus der Hand nehmen vom Käufermann. Siehst du? Also, zuerst hat er das Bier aus der Hand genommen und dann mit dem Freund aufgeholfen.
Ja. Also man erfährt halt durch diese Szene halt, wie gesagt, der Flötzinger ist halt so ein kleiner Womanizer. Ja? Also er hält sich für einen.
Er glaubt's, ja.
Ja, er glaubt's, ne? Und ich finde es halt ganz charmant, dass diese komplette Szene aus der Sicht von Flötzinger erzählt und gedreht worden ist. Und er hält sich halt einfach für den größten Charmeur. Wobei ich es dann immer noch ganz toll finde, dass er trotz allem noch die Brille aufbehält aus seiner Sicht. ich glaube, wenn es eine. Das wäre mal interessant, so eine Szene zu sehen, einmal aus der Sicht von Flötzinger und einmal aus einer eher objektiveren Sicht. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Ich glaube, da würde man einfach einen kleinen Wasserheizungsinstallateur sehen mit sehr dicken Brillengräsern, wie er irgendwie auf dem Stuhl hockt und.
Ja, wahrscheinlich ist das ziemlich akkurat.
Ja. Dafür, also es gibt wie gesagt diese eine große Flötzinger-Szene in Wolfis Wirtshaus, das heißt, wir sehen auch wieder kurz Wolfi, wir sehen auch den Stefan Zinner als Simmerl, den Metzgermeister. Trotz allem würde ich sagen, dass Winterkartoffelknödel, was die Nebenfiguren angeht, eher zweitklassig daherkommt. Also da gibt es spätere Filme, die machen damit dann schon
ja,
mehr.
Das stimmt.
Oder siehst du das
ja,
anders?
Nee, das stimmt schon. Wie gesagt, im besprechen wir später noch im Winterkartoffelknödel, im Griesener Galafieri, da gibt es meine Lieblingsszenen mit dem Metzgermeister.
Hat es was mit dem Auto zu tun?
das ist sehr schön. Ja. Und ja, ich glaube, da ist dann ein bisschen mehr die Familie dann von ihm halt einfach im Fokus. In dem Fall jetzt bei Winterkartoffelknödel. Aber ja, also ich glaube, die Szenen, die man mit Erna sieht, die sind aber on point, finde ich.
Ich finde, dass Papa Eberhofer eine einigermaßen große Rolle in dem Film hat. Also zuerst mal hat er ja einmal Hut und hat sich ein zwei Zeichen ab.
Darauf wollte ich gleich noch zu sprechen kommen, ja.
Und muss dann von seinem Sohn und seiner Mama ins Krankenhaus gefahren werden, während sie aber die Zeichen, also einen Korb geben oder kühlen und den aber am Auto stehen lassen, während sie fahren. Und das ist auch eine, also da habe ich mir echt so gedacht, Therese, der Eberhofer, der Sinne fährt wie du. Ja. Also.
Aber er macht es besser als ich, aber bei mir war garantiert, das kann mal wegfahren.
Okay, ja, das hast du gesagt. Aber das ist eine sehr schöne Szene. Ich finde dann auch, also musst du sagen, das Haus, was in diese Familie gewohnt hat, wo diese drei Leute tot sind, der übliebende Sohn verkauft das dann ja an. Übernehmen eine Immobilienfirma eben
von der Metzger,
dann um das Geld bescheißen, damit es eine Tankstelle wird. Und der Papa Eberhofer ist ja ein sehr großer Hippie und dem taugt das halt gar nicht, dass da jetzt in seinem Ort eine Tankstelle gebaut wird, diese bösen Ölkonzerne. Das geht gar nicht. Und wir dann mit seinem Verband am Fuß, weil er eben halt zwei Ziegen fehlen, wir dann dahin zu dieser Baustelle humpelt und dann mit Farbballons und Megafon er und die Oma Eberhofer die einzigen zwei sind, die gegen diese Tankstelle demonstrieren, ist auch sehr, sehr schön. Während der Franz gerade irgendwie diese Tankstellenfutzer befragt, die das da bauen wollen und sein Papa von hinten die ganze Zeit irgendwelche Farbballons auf die Tankstelle, also auf den Umbau halt wirft, weil das gebaut werden soll und die Oma ihn richtig unterstützt.
Ja, und vor allen Dingen die anderen sagen dann, ey, möchten sie den mal verhaften und er so, boah, nö, Versammlungsrecht.
Ja, genau.
Das ist ja auch so noch mit so einem, ich sag mal, so ein Running Gag, den sie ja auch wirklich dann noch aufrechterhalten, auch in den nächsten Teilen. Was ich ja schade finde, weil ich ja den Running Gag im ersten Teil so mochte, mit, dass der Rudi sich was bestellt und immer neidisch ist auf das, was der Eberhofer dann bekommt. Ja. Das ist schon schade, dass sie das irgendwie liegen gelassen haben.
Ja, aber ich muss sagen, dass der Eberhofer, glaube ich, den größten Freundschaftsbeweis in diesem Film in Rudi bringt. Nämlich, er bietet ihm einen von seinen Leberkassemmeln an.
Stimmt, das ist Liebe.
Ja.
Also ganz ehrlich, das ist wirklich Liebe. Davon träumt die Susi nachts.
Ja, ist es. Aber die tut mir am meisten leid, weil die hat jetzt einen Film davor, hätte er quasi so einen so netten Italiener kennengelernt und dann hat sie es jetzt doch nur für einen Freund entschieden und dann hat Scheiße mit der Mercedes. Das ist nicht sehr nett.
Weil ja, also die Susi tut mir also mir auch irgendwie leid, weil ich mir auch denke, Kind, merk es doch endlich. Du, ich glaube ja wirklich, dass der Franz die Susi wirklich total lieb hat. Aber ich glaube, der schafft es einfach nicht, das zu äußern. Dafür ist er einfach nicht der Typ. Und ich glaube, dass die Susi da irgendwie ein bisschen was anderes sucht, vielleicht auch was anderes braucht. Aber so viel können wir ja verraten. Sie bleiben ja wirklich ein Paar. Es gibt ja noch ein paar Irrungen und Wirrungen im Laufe der Reihe. Aber das kann man sagen, sie bekommen ja auch irgendwann ein Kind. Und irgendwie, den Paul. Ich weiß auch nicht so, den Paul, Grüße an Paul. Aber gut, das gehört hier noch nicht hin, aber Susi ist auf jeden Fall, sie tut mir vor allem in den ersten Eberhofer-Filmen immer echt ein bisschen leid, weil ich mir immer denke, das ist eine Frau, die hat ja durchaus auch was vor mit ihrem Leben, ja, die hat ja auch Träume und die möchte auch was erleben und dann hast du halt als Partner einen Typen, dessen größtes Highlight ist, dass er sich morgens den süßen Senf aufs Leberkäsebrötchen schmiert.
Aber das macht er mit viel Liebe. Ja.
Das macht er mit Liebe, ja. Aber ein Heiratsantrag von Eberhofer,
ja, aber man muss auch, also es wird mir auch immer mega leid, vor allem in den ersten, weiß ich, 2, 3 Filmen oder so. Weil sie halt wirklich da von Eberhofer lieben gelassen wird. Aber man muss auch sagen, sie weiß ja auch, auf was sie sich einlässt. Also er verheimlicht ja auch nicht so, wie er ist.
Ja, stimmt damit ab.
Das stimmt auch wieder. Was wir noch kurz erwähnen können, das sind jetzt keine richtigen Nebenfiguren, also wir wollen ja hier Nebenfiguren nur erwähnen, die auch wirklich dann im nächsten Teil noch vorkommen, aber ich fand diese eine Szene ganz schön. Es wird nämlich ein Interview geführt, eine Befragung mit dem Kranführer, der glaube ich aus Albanien kommt und dann gibt es einen Dolmetscher. Ja. Und der hat eine sehr interessante, ja, ich möchte sagen, Arbeitsethik. und der kommt mit Eberhofer, krachen die dann so ein bisschen zusammen. Und ich muss sagen, ich habe so das Gefühl, dass Eberhofer vor allem in den ersten Filmen relativ schnell an der Dienstwache ist.
Ja, man muss ja sagen, für den Zuschauer ist die Szene ja halt eben sehr lustig, weil man halt, also die albanischen zwei, die sprechen halt in ihrer Muttersprache und für den Zuschauer wird es halt unten übersetzt. Für den Eberhofer halt nicht. Ja. Weil der Übersetzer ja, also die reden 3 Minuten und dann so die Antwort, wo er auf die Fragen gibt, ist nein.
Ja, genau.
Und du fragst ihn halt, was haben die diese 3 Minuten lang und geredet? Und der Dolmetscher beleidigt den Kranfahrer auch nur so für wirklich 3 Minuten straight halt einfach so, ja, was hast du auch für bla 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 und was weiß ich? Und stellt die Frage auch gar nicht, weil die der Eberhofer eigentlich gestört hat. Und beleidigt ihn dann einfach so 3 Minuten einfach straight durch.
Es gibt eine Figur, eine Nebenfigur, die in jedem Teil vorkommt und die wird gespielt von einem gewissen Thomas Kügel und diese Figur ist einfach toll, weil es ist, glaube ich, die einzige Figur in der gesamten Reihe, wo es mir jedes Mal ohne irgendwelche Ausnahmen komplett gefällt, wenn der Eberhofer ihn also einfach so hinten also rüberfällen lässt. Also zum Beispiel der Rudi tut mir halt ganz oft leid, die Susi tut mir oft ganz leid, aber wer mir nie leid tut, ist der Bürgermeister. Weil ich mag dieses Machtgekeife zwischen ihm und Eberhofer und man muss ja sagen, der Eberhofer gewinnt ja meistens. Also gerade, der Kat hat es schon gesagt, am Anfang wurde ja Eberhofer zum, ich nenne es mal, Schülerlotsendienst versondert und das fällt dem Bürgermeister ja auch relativ schnell auf die Füße, eh nicht so schnell wie ein Container auf den Kopf.
Also ich weiß nicht, der Eberhofer dann einmal übertreibt, weißt du, also der wartet dann wirklich da 3-4 Stunden halt den Verkehr auch nur, damit da jedes Kind einzeln rüberkommt. Und das ist wahrscheinlich auch nicht im Sinne vom Bürgermeister gewesen. Und so tut er den immer wieder aushebeln, weil er halt dann einfach in seinen Job zu genau nimmt, damit er bei genau weiß, dass er am Bürgermeister das wieder aufregt. Also das macht er dann schon mit Absicht. Aber ja, das musst du halt damit rechnen, wenn du so einen Eberhofer halt als Polizisten da in den Ort holst. Ich meine, das ist das erste und das letzte Mal, dass sie ineinander geraten. Und wie gesagt, das meistens gewinnt der Eberhofer das dann einfach, indem er sich auch
im Scheißegal bei der Kälte da draußen stundenlang hinstellen und alle Autos auffällt. Das ist ihm dann egal. Der ist dann stur, das zieht er dann durch.
Ja. Habt ihr noch irgendeine der Nebenfiguren, über die ihr im Winterkartoffelknödel reden wollt?
Ich glaube, weil yeah. so der, also vom Simmel, der Sohn, der hat ja eigentlich keine Rolle in dem, oder?
Na,
aber wird das in den späteren Video.
Ja, aber ich glaube, das war jetzt der erste Film, wo der Ludwig vorkommt, der Hund.
Oh, okay, das siehst mal, das habe ich mir gar nicht auch
geschrieben. Kommt der Ludwig da schon vor?
Ich glaube, dass er da jetzt schon vorkommt.
Ich glaube nicht.
Doch, weil ich glaube, er kriegt einen Knödel. Wir sind top vorbereitet.
Ich bin mir nicht sicher, aber
Bringst du komplett durcheinander, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Mein Gott, na.
Ich glaube nämlich nicht.
Na doch, natürlich ist der Ludwig dabei, weil der Ludwig geht ja auf den Hund von der Mercedes los.
Ja, stimmt, der hat so einen kleinen Kleffer. Ja. Ja, genau, das war's nämlich. Ja, stimmt, es wird in dem Film doch mal gepimpert. Ja, doch, stimmt. Ja.
Stimmt, und dann werden der Eberhofer und die Mercedes da jetzt Hechtelmechtel machen, da liegen ja auch der Ludwig und ihr Hund dann in den Körper. Ja, stimmt, stimmt. Also du sagst, ja. Es ist wieder da.
Ja. Beim Teleshopping habt ihr es zuerst gehört, Ludwig feiert seine Premiere im Bitterkartoffelknödel. Gern geschehen. So, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber nach diesen ganzen Nebenfiguren habe ich Hunger.
Oh ja. Ja, sehr gerne.
Schmackofatz. Die Kulinarik von Niederkaltenkirchen.
Frau Eberhofer. Ihre Winterkartoffelknödel sind Balsam für die Seele, sagt Rudi Birkenberger. Und damit hätten wir auch schon erklärt, warum der Film so heißt. Und ich muss sagen, ich finde es irgendwie geil, diese Titel und dann immer diese Begründung, warum die so heißen. Und es ist letztlich vollkommen egal eigentlich.
Ja, und einmal fällt der Satz irgendwie so, Mai, du bist so bloß wie Winterkartoffelknödel.
Genau. Ich muss sagen, also Winterkartoffeln, ich wusste nicht, dass sie anscheinend so bleich sein sollen und dass es da von der Spezialität geht, weiß ich auch nicht. Ich muss auch sagen, dass der Film kulinarisch bei mir jetzt so keinen so großen Eindruck hinterlassen hat, aber vielleicht geht es euch ja anders.
Also, nein, same eigentlich.
Es gab halt damals den Braten, wo der Kartoffel dabei war. Und ich glaube, es gibt schon eben so Frühkartoffeln und so, also Sommer- und Winterkartoffeln. Und ich glaube halt, wegen Winter und weil es halt eh da wenig Sonne gibt, sind halt die Kartoffeln aus dem Winter halt auch eben blasser. Und deswegen ist er halt eben auch so blass wie ein Winterkartoffelknödel.
Also ich kenne normal eher der Knödel oder so, aber ich wusste auch nicht, dass es da spezielle Wintersorten oder so gibt. Keine Ahnung, ja, das war mir nicht bewusst.
So, also das wusste ich schon, dass es quasi Ort gibt, wo man mehr so früh erntet und die anderen halt eben später oder so. Also das wusste ich jetzt schon.
Aber es macht Sinn, ja.
Ja, also ich muss auch sagen, so kulinarisch gesehen fand ich den Film tatsächlich nicht so interessant. Also nach der Sichtung, weiß ich noch, da hatte ich keinen Hunger. Es ist immer so ein Zeichen, es gibt halt Eberhofer-Filme, danach habe ich riesen Kohldampf und Hunger. Es gibt einen Eberhofer-Film, danach ist mir eher schlecht.
Ich weiß, welchen du meinst.
Ja, da kommen wir dann später zu, also in späteren Ausgaben. Ich möchte aber ganz gerne nochmal auf eine Sache eingehen, weil ich kann jetzt endlich mal ranten. Und zwar gibt es ja hier eine Firma namens Snowfrost. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, was darauf das anspielt.
Nein, ich hatte keine Ahnung.
Ne? Und meine Oma ist tatsächlich auch Kundin einer ähnlichen Firma. Ich weiß den Namen gerade nicht. Klingt irgendwie so ein bisschen ähnlich. Ja, irgendwie Low Frost oder so, keine Ahnung.
Es gibt ja nur zwei Firmen,
die
sowas machen oder die ich kenne.
Also ich kenne Eisfrau und Low Frost.
Ja, genau.
So,
ja.
Dann, gut. Und ich habe dann mal, es gibt immer diese Kataloge und ich weiß nicht, wie es so euch war. Als Kind habe ich diese Kataloge immer so durchgeguckt und habe mir dann überlegt, so, ach ja, das würdest du gerne mal probieren. Ach, das sieht ja lecker aus. Aber letztlich habe ich davon nie was gegessen. Bis ich dann vor ungefähr 3-4 Jahren mit meiner Oma saß und sie diesen Katalog, den neuesten, hatte. Und ich mir dachte, weißt du was? Bestell mir jetzt was. Ja. Und habe mir dann, meine Oma dann Geld gegeben und die hat mir was bestellt. Und das habe ich dann ein paar Tage später abgeholt. Und ey, ungelogen. Also ich möchte jetzt nicht, also das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber das wirklich mal wirklich alte Leute essen, weil ich glaube, das hat kein Salz gesehen. Also ich hatte so eine komische Tortellini-Pfanne oder so. Das war halt wirklich so geschmacksneutral und letztlich auch so überteuert. Es war echt schlimm. Also ich war wirklich nicht überzeugt und habe danach nie wieder was bei Slow Frost bestellt. Habt ihr Slow Frost-Erfahrung oder Eisfrau-Erfahrung?
Also meine Mama war jetzt auch keine große Kundin, es war eher immer die Nachbarin. Aber meine Mama hat dann, glaube ich, mir immer Eis bestellt. Es gab da immer so ein so kleine Erdbeerbecher hießen die. Da war halt so Vanilleeis mit so Erdbeerpüree drin. Und den habe ich geliebt. Und den hat meine Mama auch regelmäßig bestellt. Aber es war auch das Einzige, weil sie die ganzen anderen Sachen auch nicht wollte. Und sie wollte auch nicht, dass da immer wieder der Typ kommt und halt so quasi, sie fühlte sich da immer genötigt, was zu kaufen. Und das wollte sie nicht.
Das ist wirklich auch, was meine Mutter mir mal erzählt hat, dass sie es immer furchtbar fand, wenn die dann vor der Tür standen. Und dann musste man immer sagen, nee, ich möchte nicht. Und man ist ja immer gut erzogen und will nicht sagen, nee, ist es mir zu teuer oder nee, es schmeckt mir nicht. Sondern dann kam immer so aus, ja, wir haben noch so viel übrig. Aber die Wahrheit ist, dass das Zeug halt meistens nicht geschmeckt hat. Außer man hatte eine Aversion gegen Geschmack. Dann kann man dann glaube ich nicht bestellen. Also das ist meine Erfahrung. Wenn ihr da draußen Erfahrung mit Eisfrau oder Slowfrau habt, dann bitte teilt sie uns die mit in den Kommentaren. Dafür ist dieses Podcast-Projekt ja letztlich da. Eigentlich nicht, aber
wir nehmen alles.
Wie gesagt, wir nehmen halt einfach alles, weil wie gesagt, ich finde Winterkartoffelknödel ist kulinarisch gesehen nicht so, er bietet nicht so viel.
Ja, bis auf den Liebesbeweis vom Eberhofer an Rudi mit der Leberkässemmel ist da wirklich nicht viel dabei.
Ja.
Das stimmt. Ich werde euch beiden an Valentinstag das mal zukommen lassen. Musst du dir mal vorstellen, du hast so ein Pappherz, machst es auf und lauter so kleine Herz-Leberkerzen dann drin. Und in der Mitte eine kleine Tube süßer Senf.
Ja, da habe ich ganz sicher meine Freunde mit.
Als Vegetarierin gab es. Ja, okay, dann würde ich sagen, können wir die Falle Acto Kulinarik auch schließen und kommen damit eigentlich schon zum letzten Punkt und auch der wird nicht so lang sein, aber was soll's, muss ja auch gemacht werden.
Was? Der Preis nur wissen wollt?
Was der Preuße noch wissen wollte, der Preuße, das bin wie gesagt ich und ich bin halt Preuße, Rheinländer, im Gegensatz zu Katharina und Theresia, das haben wir gar nicht am Anfang geklärt, aber ich glaube, ihr habt alle Ohren, deswegen ist das klar. Und beim letzten Mal ging es ja um die Frage, ist Messi wirklich sowas Bajuwarisches? Die Antwort bleiben wir euch schuldig. Wir wollen ja, dass ihr die Folge noch hört. Und tatsächlich habe ich in Winterkartoffelknödel nicht so viele jetzt gefunden, wo ich dann überlegt habe, da weiß ich nicht, was es bedeuten soll. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist ein Satz, den habe ich mir hier aufgeschrieben und ich habe mir vermutlich auch falsch aufgeschrieben. Deswegen hoffe ich einfach mal auf die Fähigkeit von Katharina und Theresia zu erziffern, was ich sagen will. Nämlich, es gibt eine Situation, da wird gesagt, das ist dir nicht ausgegangen.
Das ist nicht ausgegangen.
Okay, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Sehr gut, weil ausgegangen, also zum Beispiel die Kerze ist ausgegangen. Das verstehe ich, ja. Aber wenn mir jemand sagt, so ist dir das nicht ausgegangen, ihr wisst, was ich meine, da habe ich einfach, also was soll das bedeuten?
Es heißt eigentlich Kontext nur, ist nicht ausgegangen, heißt im Prinzip nur, dass man nicht die Zeit dafür gefunden hat.
Es passt nicht sozusagen oder es klappt nicht.
Also das ist, also um es jetzt für die Zuhörer bildlich darzustellen, es ist quasi eine Szene, wo eben die Familie zusammen isst und wo die Oma sagt oder ihrem Enkelsohn, dem Leopold, Vorwürfe macht, warum er die Panida und die Sushi, so sagt er immer, nicht mitgenommen hat, ihr einziges Urenkelkind. Und dann sagt halt eben der Leopold, das ist sie nicht ausgegangen. So quasi, es hat halt beim Pläne-Schmieden halt nicht geklappt. Ja, also. Ich weiß nicht, bei uns in Österreich sagt man das, glaube ich, überall. Also ich hätte noch nie jemanden gehört, der nicht weiß, was das bedeutet. Und das sagst du halt einfach, wenn es sich halt nicht ausgeht. Wenn du es halt nicht schaffst, irgendwo hinzukommen oder zeitlich die damit Termin nicht klappt, was immer das sagst, du so, das geht nicht aus oder es ist nicht ausgegangen, soll es nicht kommen haben können. Das, ich weiß nicht, wie man im Rest von Deutschland das
Es gibt natürlich auch im Positiven, also so, das geht sie aus. Also,
ja, genau.
Es gibt
genau.
In beide Richtungen. Was ich ja noch einmal, wo es halt auch herkommt, ist zum Beispiel, was weiß ich, du willst irgendwas zusammenbauen oder irgendwas machen und dann halt passt halt das drum nicht zusammen oder so oder ja, der genau. Schrank passt da nicht rein, das Eck, was du vorher gemessen hast, dann sagt man halt auch, nein, das geht sich nicht aus.
Oder wo es auch oft ist beim Einparken.
Ja. Ja.
Ob sich das Auto in der Parklücke ausgeht oder nicht.
Okay. Ja, vielen Dank. Dann bin ich wieder etwas schlauer und habe wieder etwas in meinem Kopf, was ich vergessen kann.
Ja, das wird abgefragt. In der letzten Folge fragen wir das alles ab, was wir nicht erklärt haben.
Das wäre tatsächlich interessant. Ich glaube, dann würde ich komplett versagen. Dann würde ich, glaube ich, wirklich komplett versagen. Aber gut. Was wir noch machen müssen, ist das Fazit. Und das habe ich ja schon gesagt, dass das Fazit kommt, aber trotzdem kommt jetzt der Einspieler.
das Fazit.
Wir kommen zum Fazit und wir haben jetzt schon den zweiten Eberhofer-Film hinter uns. Ja, da haben wir doch fast die Hälfte schon geschafft, würde ich sagen. Und einmal mal jetzt wieder gefragt, wie fandet ihr den Film an sich und wie fandet ihr im Kontext zu den anderen Eberhofer-Filmen, beziehungsweise jetzt zum ersten? Fandet ihr ihn besser als den ersten, vielleicht gleich gut oder ein bisschen schlechter? Kathi, wie sieht es bei dir aus?
Also, ich mag jeden Eberhofer-Film. Ich glaube, das ist bei uns allen Klassenfilm, würde ich das sitzen.
Ja.
Der macht mir Spaß. Wie gesagt, ich finde den Anfang einfach genial. Der Mordfall, ja, mal. Also, das ist jetzt nichts, was mich von den Socken haut. Ich mag den Papa Eberhofer, deswegen finde ich da die ganzen Nebencharakterstrang mit ihm sehr, sehr unterhaltsam und immer sehr lustig. Dieses Flötzinger Sexualverkehr-Ding ist halt einfach immer noch Nightmare-Fuel eigentlich. Und ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben wieder schlafen kann, ohne von dem zu träumen. Ich hoffe es. Wenn nicht, hoffe ich, dass er telestammische Therapie zahlt, weil wegen euch habe ich es nochmal geschaut. Aber.
Ich bin der Therapeut.
Oh Gott.
Ich bin der Therapeut.
Sehr wundervoll. Nein, aber. Das ist jetzt keiner, den ich irgendwo. Also, wo ich sage, das ist so mein Lieblingsfilm von denen, aber wie gesagt, auch keinen, den ich absolut schlecht finde. Das ist ein absolut solider Eberhofer, durch und durch.
Vielen Dank. Ich quetsche mich mal dazwischen. Ja, sehe ich ähnlich. Ich finde den ersten Teil ein bisschen stärker, einfach weil er mir ein bisschen mehr bietet. Es gibt auch, glaube ich, einfach ein bisschen mehr im ersten Teil, an dem ich mich stoßen kann. Zum Beispiel diese ganze Sache mit der Frau Beischel, was wir beim letzten Mal gesagt haben. Das gibt's halt eben jetzt mit der Kartoffelknödel nicht. Der ist polierter als der erste. Der hat auch seine starken Seiten. Der ist sehr vergnüglich. Aber ich glaube, genau wie Dampfnudel Blues wird der in meiner Top 3 der Eberhofer-Filme nicht vorkommen. Aber das muss er nicht. Es ist trotzdem ein sehr vergnüglicher Film. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen von meiner Seite. Theresia, bitte.
Ich kann jetzt auch nicht mehr recht viel mehr dazu sagen. Also bei mir ist er auch, also ich mag ihn auch sehr gerne, aber er ist jetzt auch nicht so unter den Top-Filmen aus der Reihe. Er hat wirklich, also wo ich mit Kathi einer Meinung bin, ein paar meiner echt wirklichen Lieblingsszenen auch drinnen, eben das mit Papa eben, oder halt auch diese Musical-Einlage, wo es da machen. Schade, dass in allen Filmen ist die nicht dabei, muss ich jetzt selber mal dann nochmal überlegen, aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht, der Mordfall, einerseits schon ein bisschen sehr düster, weil es eben die ganze Familie ist, aber es ist halt ein Eberhofer, da ist es kein Tatort nicht, also da ist die Stimmung oder das Hauptsichtfeld auf andere Sachen dann trotzdem wieder gelenkt. Trotzdem aber sehr unterhaltsam. Ich schaue den sehr gerne und ja, ich hoffe, ihr auch.
Ja. Dann sind wir hiermit durch und es bleibt mir noch übrig, eine Vorschau zu machen auf den nächsten Film. Das ist Schweinskopf al dente und der Film, das kann ich verraten, ist für mich, glaube ich, schon so ein geheimes Highlight der Reihe, denn was bietet er? Er bietet Psychopathen, er bietet einen Blick in die Vergangenheit, er bietet Männer in Schlafanzügen und, so viel sei auch noch verraten, ich finde, es ist, glaube ich, gleich der Eberhofer-Film, wo der Kriminalfall am prominentesten oder am zentralsten platziert wurde.
Also fast subtile Stammte ist, Männer in Schlafanzügen und Kriminalfälle.
So sieht es nämlich aus. Mehr dazu bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt. Ich verabschiede mich, dann darf die Theresia Tschüss sagen und der Kathi gebührt das letzte Wort. Tschüss.
Servus. Ciao, ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, Just picked up Axel from school and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.